Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo, lieber Christoph.
Grüß dich, Veronika.
Wir sind im Oktober, der Herbst beginnt und wir haben uns für heute ein Thema ausgesucht, wo ich in der letzten Zeit schon gemerkt habe, das könnte vielleicht gut passen und nicht nur für mich. Wir wollen heute über Ressourcen sprechen. Und ich habe schon eben gemerkt, dass nach dem Sommer, da habe ich zwar auch gearbeitet, aber trotzdem im Herbst geht es dann doch wieder ein bisschen zügiger los, viel mehr Termine und noch andere Projekte, die anlaufen und To-Dos. Also ich merke schon ein bisschen, der Stresspegel steigt. Ich habe es noch ganz gut im Griff. Aber ja, wie Ressourcen uns helfen können, gut den Alltag zu bewältigen, der manchmal auch herausfordernd ist. Ich glaube, das ist ein gutes Thema für mich und vielleicht auch für andere, die uns zuhören. Ich habe mal wieder gegoogelt, um zu schauen, woher dieses Wort überhaupt kommt, Ressource. Ich sage es dir gleich mal, du weißt es vielleicht, kommt vom lateinischen resurgere, das heißt hervorquellen. Also wir sprechen ja auch von Kraftquellen oder Stärken. Und ja, es geht so um Mittel, um Ziele zu verfolgen, habe ich da gefunden, und um Anforderungen zu bewältigen. Das können Geldmittel sein, Rohstoffe, Energie. Und in der Psychologie sind es halt oft Fähigkeiten oder Eigenschaften, Haltungen und eben Stärken oder Kraftquellen. Und deswegen, Christoph, bevor wir uns das anschauen, so aus psychologisch und therapeutischer Sicht, was sind denn deine Kraftquellen oder wie gelingt es dir? Das ist, glaube ich, auch für viele eine Frage oft, wie kann man Erholung oder das Gute, was wir vielleicht in einem Urlaub, vielleicht auch in der längeren Sommerzeit erlebt haben, wie können wir das gut mitnehmen in den Alltag? Was sind deine Erfahrungen?
Ja, okay, das sind ja mehrere Fragen jetzt. Also einmal die Frage, was sind meine Kraftquellen? Da muss ich tatsächlich ein bisschen nachdenken. Also was mir absolut spontan einfällt, alles, was mich interessiert, ist eine Kraftquelle. Das heißt, wenn es um etwas geht, das ich spannend finde, das ich interessant finde, das können auch sehr praktische Haushaltsdinge sein, die ich gerne mache, oder etwas, was ich baue oder schaffe, aber auch natürlich, wenn ich Dinge lese, die ich total spannend finde und interessant finde, dann belebt mich das unglaublich und gibt mir ganz viel Kraft. Aber auch draußen zu sein, in der Natur zu sein, jetzt im Sommer, im Urlaub, viel, viel schwimmen zu können, laufen zu können und so weiter. Also das sind Dinge, aber auch Zeit zu haben, dem eigenen Biorhythmus folgen zu können. Das sind für mich so ganz starke Kraftquellen. Das genieße ich im Sommer, dass ich so Rhythmen haben darf, die ganz mir entsprechen und wo ich dann, wenn ich mag, mich dem quasi zuwende, was da ist und man nicht so eingetaktet ist in den sonstigen beruflichen und Arbeitsalltag, an dem man dann permanent Termine hat, wo man um 9 Uhr, um 10 Uhr, um 11 Uhr zu sein hat oder was man dann so darzubieten hat. Ja, das sind für mich Quellen, wo ich sehr auftanke. Und jetzt muss ich gestehen, habe ich die zweite Frage vergessen.
Ja, lass mir die noch kurz. Also ich habe da gefragt nach dem Urlaub, aber also, ja, ich habe dich gefragt, wie es dir gelingt, Gutes aus so einer freien Zeit mitzunehmen. Ich würde jetzt aber gerne davor noch die Frage stellen, weil du als erstes gesagt hast, dich beschäftigen mit Dingen, die dich interessieren oder auch wo herumwerkeln oder so. Das heißt, wie soll ich sagen, Ressourcen stärken ist nicht gleich wie Erholung oder so Spa-Urlaub, oder? Das ist ein bisschen was anderes.
Ah, oder? Ja, oder ja, das ist interessant, jetzt wo du mir das sagst. Das ist nicht das, was mir als erstes einfällt. Als erstes fällt mir viel mehr, also das liegt vielleicht daran, ich bin ein sehr aktiver Mensch und deswegen ist Aktivität für mich erstmal gar nichts, sagen wir mal, mich auspowerndes. Also irgendwie ist man schon am Ende eines Tages, wenn man viel gemacht hat, müde, aber das gibt mir ja auch ganz viel Kraft. Also ich bin da eher belebt, also von daher ist das vielleicht ein bisschen auch eine Typsache, wer da etwas mehr die Ruhe braucht. und vielleicht ein gewisses Gleichmaß braucht. Ich glaube, da sollte sich jeder selber besinnen und gucken, was ist mir gemäß. Was passt da zu mir? Und ich bin mit Sicherheit jemand, der eher in die Aktion geht. Aber wenn es meine Dinge sind und wenn ich die gerne tue und wenn ich die in einer Ruhe tun kann und nicht unter Druck sein muss, das muss schon auch wieder erledigt sein, wartet immer noch und müsste schon längst erledigt sein. Also das ist das, was mich eher unruhig macht. Wenn das in einem Zeitrahmen geschehen muss, der im Grunde nicht meiner Rhythmik gemäß ist. Ja, und einen entsprechenden Raum zur Verfügung stellt, in dem ich das tun kann. Das ist für mich was ganz Wichtiges. Und im Urlaub hat man natürlich viel mehr diesen Raum zur Verfügung, kann ihn selbstbestimmter ausgestalten. Deswegen genieße ich diese Zeit sehr. Der Alltag, beruflich ist dann etwas getakteter. Und das ist vielleicht tatsächlich auch etwas, was ich mitnehme oder immer wieder drüber nachdenke, wenn ich aus dem Urlaub wieder in den Alltag hineingehe. Dass ich versuche, ja, immer wieder neu den Alltag so in den Blick zu nehmen, dass ich schaffen kann. Also, dass das ein gutes Maß hat. Das würde ich sagen, ist in der letzten Zeit für mich immer wichtiger geworden, in den letzten Jahren. Und jetzt, ja, im zunehmenden Alter, ist für mich nochmal so dieses Thema, wo mache ich Pausen? Also, wo unterbreche ich diese Form des Unterwegsseins, in der man auch immer in gewisser Weise zu etwas darzubieten hat. Also ich mache ja viel Seminare, Fortbildungen, Ausbildungen, Vorträge und solche Dinge. Also da muss man sehr, sehr präsent sein und sich sehr genau überlegen, was wird dort erwartet, was hat man zu sagen und so weiter, ja. Und da merke ich, brauche ich dann in gewissen Abständen Auszeiten, wo ich einfach selber was lese, was mich inspiriert oder meiner Rhythmik folgen kann. Das ist wichtig.
Also für alle, die sich da noch vertiefen wollen und die letzten Folgen nicht gehört haben, da haben wir schon über Ähnliches gesprochen, also zum Beispiel auch, wie Urlaubsgestaltung unterschiedlich sein kann und dass das eine Typfrage auch ist. Und wir haben über Persönlichkeit gesprochen. Also das ist nicht für jeden gleich und dass es auch sehr spannend sein kann, mal sich zu überlegen, wie möchte ich denn eigentlich wirklich so einen Urlaub verbringen? Was heißt denn das für mich? Ja, mag ich das aktiv machen oder Strand liegen? Und tatsächlich glaube ich jetzt aber auch, oder lese ich auch immer öfter, dass wir das so automatisch tatsächlich oft verwechseln, wenn wir jetzt über Ressourcen und als Kraftquellen sprechen. Das ist nicht immer gleich auf der Couch liegen oder eben so einen Strandurlaub mit Nichtstun machen. Also nichts tun ist ja auch irgendwie ein bisschen eine Kunst tatsächlich. Über das reden wir vielleicht mal ein andermal. über nichts tun, das haben wir auch, glaube ich, eh auch schon mal gehabt. Also Handy weglegen und nichts tun, eine große Herausforderung unserer Zeit, glaube ich. Aber so dieses Couch liegen ist nicht immer das, was uns Kraft gibt.
Ja, also ich finde die Unterscheidung, die Viktor Frankl mal gegeben hat, zwischen schöpferischen Werten und Erlebniswerten. Also die Theorie, die dahinter steckt oder die Idee, die dahinter steckt, ist ja folgende. Wenn wir Werte realisieren, also persönlich erlebtes Bedeutsames, das sind ja in personaler Hinsicht Werte, dann geben die uns Kraft. Sie kosten vielleicht eine gewisse Energie, aber geben uns Kraft. Deswegen fühlen wir uns in der Regel gestärkt, wenn wir Werte realisiert haben. Und Frankl unterscheidet jetzt zwei Arten von Werte, nämlich Erlebniswerte und schöpferische Werte. Also kann ich einerseits Kraft tanken im Erleben und kann gleichzeitig aber auch Kraft tanken im schöpferischen Tun, wenn es ein Tun ist, zu dem ich in einer inneren Wertbeziehung stehe. Und dann bekomme ich eben Kraft. Die Kunst ist vielleicht, wie bringe ich beides in ein gewisses, in eine gewisse Verhältnismäßigkeit. Und darin, glaube ich, können wir verschieden sein. Dass der eine das eine mehr braucht und der andere das andere etwas mehr braucht, das soll ja jeder dann so tun, wie es für ihn auch stimmt, finde ich. Aber bloß weil man etwas tut, kostet das nicht nur Kraft, sondern es gibt eben auch Kraft. Schwieriger ist, wenn es uns nichts bedeutet, dann kostet es Kraft und dann powern wir uns aus. Ja.
Und dann kann ja sogar auch der tollste Strandurlaub mehr anstrengend sein als Erholung, wenn es mich total nervt und mir überhaupt nicht entspricht,
Ja,
zum
so ist
Beispiel.
es. Ja, und deswegen kenne ich viele, auch in meinem Freundeskreis, die sagen, ich kann einen Strandurlaub gar nicht so machen. Ja, obwohl es natürlich auch eine Kunst ist, glaube ich, in unserer Zeit heute ein Stück loszulassen und einfach mal nichts zu tun oder weniger zu tun. Du hast das ja eben schon richtig angedeutet, ja. Das ist vielleicht etwas, was man früher ein bisschen besser konnte. Und mit diesem wahnsinnigen Effizienzdruck, in dem wir stehen und unsere Gesellschaft denkt und mit dieser unglaublichen Geschwindigkeit, mit der wir unterwegs sind, verlernen wir das ein Stück, aus so einer gewissen Muße und Ruhe heraus, in das Leben zu gehen. Das ist wirklich eine Kunst und da haben wir uns was zurückzuerobern, finde ich.
Gut, das schreiben wir uns auf als ein Thema, vielleicht für eine andere Folge. Also, wir halten fest, dass Kraftquellen auch Dinge sein können, die wir tun. Mir fällt zum Beispiel gerade eine Dame ein, mit der ich vor kurzem ein Interview gemacht habe. Ich arbeite ja auch fürs Radio und die hat über ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Krankenhausseelsorgerin gesprochen. Und zwar mit Begeisterung und leuchtenden Augen. Und das ist auch etwas, was ich schon oft erfahren habe. Also ich habe ja auch im Krankenhaus mal Seelsorge gemacht und bin oft an so einem Tag rausgegangen und habe mir gedacht, ja, wow, da war irgendwie eine Erfüllung. Also sprich, gerade auch so etwas wie Ehrenamt, wo ich Sinn und Werte so, die für mich wichtig sind, erlebe, das kann eine Kraftquelle sein. Obwohl wir was von uns geben und das vielleicht auch irgendwie Anstrengung und eine gewisse Form von Mühe kostet. Ich glaube, das ist ganz was Wichtiges.
Ja, das kann ich sehr bestätigen, was du sagst.
Und das vielleicht in Abgrenzung auch zum Wort Erholung. Vielleicht ist ja Kraftquellen fördern nicht gleich immer gleich dasselbe wie so das Erholen und Ausruhen, so wie eben schlafen oder mal auf der Couch liegen und die Füße hochlegen, weil es halt gerade anstrengend war. Das ist nicht automatisch dasselbe. Das mag ich auch gern noch so festhalten.
Ja.
Ja. Okay, dann vielleicht können wir doch noch tiefer anschauen, ja, was sind denn jetzt so tatsächlich noch einmal? Du hast, jetzt haben wir schon einiges gesagt, aber Kraftquellen und für mich stellt sich auch ein bisschen die Frage, ist das etwas, was in uns angelegt ist, weil wir ja immer davon reden, wir müssen schauen, was es ist, worin wir Kraft finden und was das für uns bedeutet, weil, oder kann ich auch sagen, ich fände das jetzt gut, wenn Radfahren meine Kraftquelle wird und jetzt mache ich das zu meiner Ressource und ich tue das einfach. Ich habe das Gefühl, das wird vielleicht nicht funktionieren, wenn mir das halt nicht Spaß macht. Also, weißt du, was ich meine? Muss ich das in mir
Noch
entdecken
nicht
oder kann
ganz.
ich auch sagen, also ist das etwas, was in mir da ist und ich muss halt rausfinden, was sind meine Ressourcen und was gibt mir Kraft? Oder kann ich auch sagen, eben, ich fände es sinnvoll, wenn Ehrenamt im Krankenhaus meine Kraftquelle wäre und jetzt mache ich das einfach und schaue, was passiert. Aber ich glaube, das geht nicht, oder? Es ist mehr ein, was finde ich in mir vor und ist es angeboren oder nicht? Ganz jetzt ganz banal gefragt.
Ja, aha, okay. Also ich würde vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen Kraftquellen und Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ich habe. Ja, und die Ressource würde ich mehr als die Fähigkeit sehen, die mir zur Verfügung steht. Und jetzt brauche ich Quellen der Kraft, damit ich gut in diese Fertigkeiten und Möglichkeiten hineinfinde und um sie dann zu leben. Ja. Das würde ich ein bisschen unterscheiden.
Aber das heißt, Ressource ist nicht gleich Kraftquelle für dich? Das wäre ja
Genau.
eigentlich ein Synonym, ein
Genau.
deutsches.
Ja, ich würde die Ressource als eine Fähigkeit, die mir, weil ich Kraft habe, weil ich eine Energie zur Verfügung habe, verstehen. Und worüber wir jetzt gesprochen haben, wie diese Ressource, also diese Kraftquelle in mir oder wie diese Fähigkeit in mir durch bestimmte Haltungen, die ich einnehme und durch bestimmte Interessen, die ich wahrnehme, zur Lebendigkeit findet, zum Vollzug findet. Ja?
also wie Wasser in die Quelle kommt. Kann man das so sagen? Also,
ja, vielleicht. Ja, genau. Also wie es von einer guten Energie getragen ist, ja, dass ich das als Kraft zur Verfügung habe. Ja? Vielleicht sollte man die Kraft und die Fähigkeit unterscheiden. Ja, die Fertigkeit. Und die Ressource ist sicher die Fertigkeit, die ich habe. Ja, und die muss mit einer Kraft aufgeladen sein, damit ich sie realisiere. Also so würde ich es jetzt aus unserem Sprechen heraus hier jetzt so spontan sagen. Und ich glaube, dass in uns viele Fertigkeiten angelegt sind, die wir zur Verfügung haben, weil wir Mensch sind. Und die wir besser zur Verfügung haben, wenn wir aus einer Geschichte kommen, die, sagen wir mal, diesen Ressourcen, diesen Fähigkeiten entsprechend gelebt werden konnte. Also ich mache mal ein Beispiel. Für mich ist eine Ressource, vertrauen zu können. Und jetzt kann man ja sagen, ist Vertrauen eine psychische Energie und existenzielle Energie, die ich zur Verfügung habe, weil ich gute Vertrauenserfahrungen auf meinem Lebensweg gemacht habe und deswegen habe ich das zur Verfügung. Ein Erik Erikson hätte zum Beispiel das so argumentiert. Der hätte gesagt, welche Erfahrungen mit Vertrauen wir in den ersten Lebensjahren machen, vor allen Dingen bei ihm ist das erste Lebensjahr, das bestimmt darüber, was ich als Fertigkeit für mein ganzes Leben zur Verfügung habe. Und wenn ich das nicht bekommen habe, fehlt mir das im Grunde. Ja? Das ist ein sehr entwicklungspsychologischer Gedanke. Und logisch ist natürlich, dass alles, was gute Rahmenbedingungen betrifft, die wir brauchen, um in dieser Welt bestehen zu können und mit all dem umgehen zu können, was auf uns zukommt, dass das immer auch geprägt ist von der Lebensgeschichte, aus der wir kommen. So, das ist die eine Tatsache. Darüber hinaus aber ist doch das Interessante, und das hat mich sehr beschäftigt, dass wir im Grunde, selbst wenn wir aus schwierigen Lebensgeschichten kommen, wo sogar Vertrauen immer mal wieder auch enttäuscht wurde, trotzdem die Fähigkeit haben und die Fertigkeit in uns tragen, wieder neu Vertrauen wagen zu können. Zugegeben hat vielleicht dieser Mensch, der es schwerer hatte in seiner Geschichte, es auch schwerer, sein Vertrauen wagen zu können. Aber dass es überhaupt kann, geht doch nur deshalb, weil es so etwas wie ein Vertrauen in uns gibt, zu dem wir einen Zugang haben, dass wir es realisieren können. Sonst könnten wir es nämlich gar nicht realisieren. Und deswegen glaube ich, dass wir Ressourcen haben, die uns mitgegeben sind, weil wir Menschen sind und auf die wir zurückgreifen können, manchmal ja uns darum mühen müssen, wie das gelingt, aber im Grunde sie in uns tragen.
Das verstehe ich total gut. Was ich noch nicht ganz verstehe, ist jetzt, dass mit dem, wie wir vorher Kraftquellen beschrieben haben, das ist dann doch irgendwie nochmal wirklich was anderes. Also ob ich jetzt eben durch ein Ehrenamt Kraft finde oder durch mich interessieren für diverse Themen und was lesen oder Radfahren gehen, weil mir das ein bisschen selbstwertstärkend ist, weil ich den Berg rauf geschafft habe, das ist was anderes als das, was du jetzt beschrieben hast. Oder?
Ja, es ist was anderes, aber kein Gegensatz. Das heißt, wir haben vorhin, finde ich, darüber gesprochen, wie wir auftanken. Das bedeutet doch, wie ich meine Ressourcen und das, was ich so als Energie in mir trage, wie ich das belebe. Und wie ich darin zu einer guten Energie finde. Und worüber wir jetzt als zweites sprechen ist, was für Fähigkeiten und Fertigkeiten trage ich denn in mir, auf die ich quasi zuzugreifen habe, wenn ich es brauche im Alltag. So, und jetzt kann ich das, glaube ich, leichter, wenn ich in einer guten Energie stehe und in einem guten, sagen wir mal, Weltbezug lebe, so dass ich den Zugang dazu habe. Wenn der schwieriger ist, dann wird das sehr viel herausfordernder sein, den Zugang darin zu finden. Ja, weil es möglicherweise versperrt ist, enttäuscht wurde oder ähnliches.
Okay, und um es jetzt noch eine Spur komplizierter zu machen, möchte ich noch den Begriff Resilienz damit reinbringen, weil mir das auch nicht ganz klar ist. Ist das aus derselben Suppe? Ist es, also kommt mir so vor inhaltlich, oder ist es das Gleiche? Ist es wieder was anderes? Auch weil du gerade gesagt hast, was Kinder oft in sich tragen, obwohl es in ihrer Umgebung eigentlich gar nicht aufzufinden ist. Da sagt man dann ja auch oft, wow, manche Kinder tragen so viel Resilienz in sich, das glaubt man gar nicht. Ja, die schaffen das zu leben mit zwei psychisch kranken Eltern zum Beispiel oder werden geschlagen und sind trotzdem irgendwie gut im Leben und können und schaffen total viel. Das ist ja, glaube ich, das, was man auch so mit Resilienz beschreibt. Wie steht das jetzt zu dem, was wir bisher hatten?
Ja, ich glaube, das passt sehr gut zu der, sagen wir mal, Dimensionalität, über die wir gerade reden. Ja, ich bin jetzt kein Forscher, ich bin kein Resilienzforscher. Ich sage das als Psychotherapeut und Praktiker an der Stelle und jemand, der sich natürlich mit diesen Dingen auch beschäftigt hat. Ich verstehe eine Resilienz als eine Widerstandskraft, die ein Mensch zur Verfügung hat, trotz bestimmter Umstände. Ja, und das Interessante ist, dass es da jetzt Menschen gibt, die etwas mehr von dieser Widerstandskraft zur Verfügung haben und andere, die dünnhäutiger sind und die etwas weniger dem entgegenhalten können, wenn etwas Schweres ihren Weg kreuzt, ja. Und Resilienz verstehe ich als die Fähigkeit und Möglichkeit, in der Menschen, die Schweres erleben, vielleicht auch in frühen Jahren bereits Schweres erleben, zur Verfügung haben und trotzdem vertrauensvoll, zuversichtlich, lebenszugewandt auf Welt und Menschen zugehen können. Und nicht ewig und ständig im Vorbehalt dazu bleiben, aus der verständlichen, ursprünglichen Erfahrung heraus. Das ist für mich an dieser Stelle schlussendlich tatsächlich ein Geheimnis, das ich nicht erklären kann, warum der eine Mensch, obwohl er dieses Schwere erlebt hat, manchmal sogar in der gleichen Familie, ja, trotzdem mit dieser Zuversicht auf das Neue zugeht oder mit einem gewissen Vertrauen wieder auf einen anderen Menschen zugeht und der andere in der Zurückhaltung bleibt. Ja, das ist für den, der in der Zurückhaltung bleibt, in der Regel psychologisch sehr verständlich. Trotzdem ist das natürlich im Lebensvollzug oft hinderlich, weil man manches nicht zur Verfügung steht. Und ich verstehe das Resilienzkonzept so, dass es einfach erstmal diese Entdeckung hat, wir haben diese Möglichkeit, eine solche Energie zur Verfügung zu haben. Jetzt können wir natürlich darüber nachdenken, wie kann man das stärken? Wie kann man das unterstützen? Und dann wären wir bei der Frage von vorhin. Also wenn wir jetzt auf Rahmenbedingungen achten, also zum Beispiel eine gute erzieherische Umgebung, die bestimmte Dinge berücksichtigt, die für Menschen, für Kinder, für Jugendliche von hoher Bedeutung sind, damit sie relativ gesund in diese Gesellschaft hineinwachsen können und dürfen, ja, dann helfen wir ihnen, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten gut entfalten zu können und diesen Weg gehen zu können. Aber das ist für mich im Grunde eher die Frage nach guter Erziehung, so wie wir sie schon immer als Frage in uns tragen und bedenken. Ja, und für mich bleibt eine Frage da drin unbeantwortet, nämlich die Frage, warum hat der eine stärker den Zugang dazu und der andere eben hat ihn nicht oder hat ihn schwerer? Ja, und das ist für mich das Resilienzkonzept, dass wir eine Beobachtung machen, die Konstitution dieses Menschen, der stärker zur Verfügung hat, ist eben eine andere als die eines anderen. Und letztlich erkläre ich es mir ein bisschen so, dass ich sage, ja, der eine braucht 8 Stunden Schlaf, der andere 6 Stunden Schlaf, der andere 9 Stunden und jeder sagt am Schluss, ich bin jetzt ausgeschlafen. Ja, und ich glaube, das muss jeder herausfinden, was seiner Konstitution gemäß ist.
Okay, also da gibt es diesen Teil, der eine Spur, wie du sagst, geheimnisvoll bleibt. Und dann gibt es aber doch auch mehr, dass, also ich habe jetzt ein bisschen verstanden, Resilienz als Teil von Ressource oder so. Kann man das vielleicht so sagen? Und Ressourcen ist dann schon auch was vielleicht, das ich stärken und entwickeln kann.
Ja, das finde ich eine ganz gute Zusammenfassung. Also, dass im Grunde, wenn ich eine hohe Resilienz habe, eine wesentlich schnellere und kräftigere Möglichkeit zur Verfügung habe, auf die Ressource einen Zugriff zu haben. Und die Ressource ist etwas, die ist nach meiner Überzeugung, also gibt es bestimmte Dinge, die sind in uns angelegt. Einfach deshalb auch, weil wir Menschen sind. Ja, das sind dann Kraft, vielleicht Kraft, also Fertigkeiten, so möchte ich sagen. Nicht Kraftquellen. Also wenn man die Fertigkeit als Quelle bezeichnet, ist dann wieder eine Kraftquelle. Ja, aber ich hatte eben schon am Beispiel Vertrauen gesagt. Wenn ich ein anderes Beispiel nehme, würde ich von Zuversicht sprechen. Zuversicht ist für mich auch so eine Fähigkeit, eine Ressource, die wir Menschen haben, obwohl wir im Grunde ganz viele Beispiele nennen können, weshalb es problematisch ist, zuversichtlich zu sein. Wenn wir in unsere Gesellschaft, wenn wir in unsere Welt, wenn wir in die Konflikte der Welt hineinschauen, ja, gibt es viele Gründe, weshalb wir sagen können, warum soll man da zuversichtlich sein? Und trotzdem ist es eine Fähigkeit, in der wir stehen und die uns zur Verfügung steht, zu der wir allerdings einen Zugang finden müssen. Und diese Ebene, dass wir Dinge zur Verfügung haben, die nennt man in der Existenzphilosophie übrigens Existenzialien. Ja, also Vertrauen wäre so ein Existenzial, Zuversicht ist so ein Existenzial. Das sind, Heidegger würde sagen, das sind Grundstimmungen, die wir in uns tragen. Und diese Stimmungen, diese Gestimmtheiten, die haben wir zu finden und an die müssen wir oder sollten wir andocken, um sie zu entfalten und im Alltag zu leben. Und das geht leichter, wenn wir aus einer Geschichte kommen, die das gut unterstützt hat.
Okay, also Vertrauen, Zuversicht, was noch?
Liebe gibt natürlich auch andere Gestimmtheiten, also Angst zum Beispiel ist so eine Gestimmtheit. Ja, aber Freude wäre auch eine solche Gestimmtheit. Es sind alles Gestimmtheiten wenn man dem Heideggerschen Gedanken folgt, sind, sagen wir mal, Gefühle, die wir in uns tragen, die nicht schon einen spezifischen Inhalt haben, sondern die wir mit einem spezifischen Inhalt füllen. Also Zuversicht ist eine Gestimmtheit, ja, die ich in mir trage. Und jetzt ist die Frage, worauf richte ich meine Zuversicht? Das ist dann der Inhalt, den ich finden muss. Aber dass ich ihn überhaupt auf etwas richten kann, dazu braucht es dieses Potenzial. Und das ist die Zuversicht. Ja, und deswegen ist die Hoffnung ein Gefühl, das viel stärker einen Inhalt hat. Also Hoffnung ist ein viel stärker ontisches Gefühl und die Zuversicht ist ontologisch. Das ist jetzt nur für diejenigen, die an dieser Stelle vielleicht schon ein bisschen sich belesen haben und Kenntnis darum haben.
Aber ich verstehe langsam besser. Also wir sagen, Vertrauen, Zuversicht, Liebe, Freude, das sind so Ressourcen. Und wenn ich zum Beispiel über ein Ehrenamt so etwas wie Zuversicht und Vertrauen erfahren kann, weil ich merke, ich weiß nicht, ich kann Menschen helfen oder es gibt doch so viele Leute, die sich einsetzen für das Gute, zum Beispiel in dem gleichen Verein, in dem auch ich mich engagiere, dann merke ich, ah, die Welt ist doch nicht so schlecht, wie wir ständig in den Nachrichten hören. Und dadurch, weil ich mich auch dort engagiere, bekomme ich so einen Schuss Zuversicht. Also ich ermögliche mir das, Zuversicht zu erleben. Kann man das jetzt
Genau.
so? Ja.
Ja, und es wird mir möglich, an diesem Phänomen des Zuversichtlichseins oder des Zuversichthabens andocken zu können. Ja? Es ist kein Produkt einer Erfahrung, das ist das Wichtige, sondern es ist natürlich, hat es mit Erfahrung zu tun, aber wir tragen es in uns, weil wir Mensch sind.
Ja, okay. Und aber das, was wichtig ist, damit ich gut durchs Leben komme und mit Herausforderungen zurechtkomme und sich mein Alltag so anfühlt, dass ich sage, ja, es macht auch irgendwie Spaß, das Leben, muss ich rausfinden, wodurch ich Vertrauen, Zuversicht, Liebe, Freude und so stärken kann und auch erfahrbar machen kann, sozusagen. Ja. Und das hat eine ganz breite Palette, angefangen bei vielleicht am Strand liegen, aber eben auch eine ehrenamtliche Tätigkeit oder Sport, weil dadurch stärke ich auch mein Selbstvertrauen vielleicht oder so. Also ist das so richtig?
Oder ein Engagement für Umweltthemen, für ökologisches Bewusstsein und so weiter. Also nicht nur Ehrenamt, sondern auch dort, wo ich mich vielleicht auch beruflich engagiere.
Ja, genau.
Und so
also wenn es im Beruf ist, umso besser.
Genau. Wenn ich zum Beispiel Psychotherapie mache, dann habe ich erstmal eine Zuversicht, dass es eine Möglichkeit gibt, wie es dir besser gehen kann, wenn du zu mir kommst. Ja, und die trage ich tief in mir, auch wenn ich möglicherweise eine Kenntnis um psychopathologische Störungen habe und weiß, dass die sehr komplex und schwierig sein können. Und trotzdem gehe ich davon aus, lass uns mal schauen, welchen Weg wir finden, ob es dir auch besser gehen kann. Ja, so etwas.
Okay, aber das heißt zum Beispiel auch, es wäre ein toller Idealfall, wenn auch mein Job eine Kraftquelle ist. Also wenn ich auch in meinem Job das erfahren kann, das wäre der Hit, oder?
Ja, das ist schön gesagt. Und jetzt kannst du es genau umdrehen und sagen, und vielleicht ist das sogar eine Bedingung für das Gelingen im Job, dass du selbst davon ausgehst. Also ich, schau mal, wenn ich jetzt psychotherapeutisch arbeite und ich hätte keine Zuversicht, weil ich sage, ich habe so viel schwierige Geschichten gehört und ich weiß, wie komplex das ist und wie schwierig die Dinge zu lösen sind. Schauen wir mal, ob es geht, aber ich weiß gar nicht so richtig und so weiter, ja? Dann, glaube ich, haben wir, dann hat doch derjenige, der zu mir kommt, ein ganz bestimmtes Gegenüber, das gar nicht zwingend von dieser Idee getragen ist. Lass uns mal gucken. Ich denke, im Grunde kann es gut werden oder kann es etwas geben, was dir das Leben leichter werden lässt. Ja, das ist doch eine Zuversicht, die ich nicht nur für mich trage, sondern damit auch jemandem zur Verfügung stelle, als eine Möglichkeit, die ihm zur Verfügung steht.
Ja. Also dann wird meine Arbeit für den anderen eine Kraftquelle, damit er seine Ressourcen freilegen kann.
So ist so das, jetzt. Ja. Ganz genau.
Also auch ein Kaffeehaus, also sprich, wenn manche Leute sagen ja auch, oder ich hoffe, dass es für viele Menschen so ist, mich mit Freunden treffen und austauschen, das ist auch so eine Kraftquelle, weil wir da eben auch Zuneigung erfahren, Liebe, Freude, vielleicht eben auch Zuversicht zugesprochen bekommen, also vielleicht ein bisschen ähnlich auf andere Art als das, was man in einer Psychotherapie bekommt. Aber das sind dann alles Orte und Möglichkeiten, wie ich meine Ressourcen freilegen und anzapfen kann. So? Sind wir da jetzt
genau
auf der richtigen Spur?
Ja.
Hab ich's langsam verstanden. Okay. Gut.
Und vielleicht darf ich jetzt noch einen weiteren Gedanken hinzufügen, über den wir bisher noch nicht gesprochen haben. In der Existenzanalyse betonen wir ja, dass der Mensch Person ist. Und die Frage ist, was versteht man unter dem Personsein des Menschen? Und auch damit verbinden wir eine Ressourcenidee, nämlich er kann mit der Welt und dem Leben, das ihm begegnet, umgehen. Es gibt die Möglichkeit, in einen frei gewählten Umgang mit dem Gegebenen zu kommen und zu finden. Ja, und dabei hat er dann seine Verantwortung zu leben, so würden wir das sagen. Und deswegen betonen wir diese beiden Dinge, Freiheit und Verantwortung, unter der Überschrift, der Mensch kann sein Leben gestalten, er kann ihm eine Gestalt geben. Wir können natürlich nicht alles beeinflussen, das können wir nicht, aber wir haben die Möglichkeit, dem zu begegnen und mit ihm umzugehen. Und das ist die große Herausforderung, in diesen frei gewählten Umgang mit dem, was ist, zu kommen. Ja, und das ist ein Riesenunterschied, ob ich resigniert habe und im Grunde eigentlich diese Idee der Gestaltungsmöglichkeit verloren habe in der Resignation. Ja, und deshalb vielleicht mich nur noch in einen kleinen bescheidenen Teil zurückziehe, möglicherweise, wo das noch gelingt, aber ansonsten die Perspektive darin für mich verloren habe oder dass ich das Gefühl habe, doch, wenn es drauf ankommt, kann ich einen Beitrag leisten. Ob der die Welt gleich ändert und ob der das Notwendige zur Änderung bringt, das liegt möglicherweise nicht mehr zwingend in unserer Macht. Aber ich habe meinen Beitrag dafür geleistet.
Willst du damit sagen, Jeder Mensch auf dieser Welt hat auch mit Verantwortung oder die Aufgabe, zum großen Resilienzpott der Welt und Menschheit einzuzahlen, sich einzubringen. Einzahlen klingt ein bisschen, oder so Quellwasser zuzufügen oder so.
Ja, ich glaube, wir müssen uns langsam an den Gedanken herantasten. Also erstmal glaube ich, ich stehe in einer Verantwortung, mein Leben zu leben. Mhm. Das ist sehr aus einer subjektiven Perspektive. Ich stehe in dieser Welt und in dieser Welt zu stehen heißt, aufgefordert sein, sein Leben zu leben. Und wie mache ich das? Ich nehme es in die Hand und mache etwas draus. Ja, das ist die Gestaltungsherausforderung, vor der ich stehe. Zum einen. Zum anderen gibt es nicht nur mich, sondern es gibt auch die anderen. Und es gibt das Gegebene. Also die Mitwelt und die Umwelt, würde man sagen. Ja? Mhm. Und deswegen habe ich nie nur für mich zu denken, sondern letztlich ist es tief in uns Menschen angelegt, ein Beziehungswesen zu sein, also auf andere hin ausgerichtet zu sein oder auch auf anderes hin ausgerichtet zu sein. Und deswegen wollen wir nicht nur für uns das Beste rausgeholt haben, sondern es soll auch denen, die uns wichtig sind und mit denen wir leben oder das, was uns umgibt, das soll ebenfalls gut zum Zuge kommen. Also werde ich es zu berücksichtigen haben. Und deswegen, glaube ich, stehe ich in einer Verantwortung, die nicht nur sich selber in den Blick nimmt, sondern sich im Horizont der anderen in den Blick nimmt. Und das ist etwas, das lernen wir als Kinder bis ins Erwachsensein hinein. Und im Erwachsensein hinein haben wir das zu leben und zu verantworten.
Es geht ja auch nicht anders, weil Vertrauen, Zuversicht, Liebe, das sind ja alles Dinge, die kann ich nicht mit mir allein erfahren. Also ja. Ich kann ja nur Vertrauen erfahren, indem es einen anderen gibt, wo ich die Erfahrung mache. Ich kann mich auf den verlassen oder ja. Eben auch auf Welt, dass der Boden hält. Aber dann bin es auch nicht nur ich. Mhm. Und da finde ich schon schön und wichtig, auch auszusprechen, zu sagen, okay, wenn wir alle nur resignieren, kommt mir vor, das ist ungefähr das, was du vorher gesagt hast, woher soll dann für wen anderen oder überhaupt Zuversicht entstehen. Also wenn wir jetzt alle nur sagen, aha, offenbar gibt es jetzt wieder Krieg auf der Welt und wir machen alle mit und wenn jetzt die neue Realität ist, wir hauen uns alle eine rein oder schießen uns nieder, wenn uns die Meinung von wem anderen nicht passt oder so, offenbar läuft es so, dann mache ich jetzt auch mit, weil geht da eh gar nicht anders. Ja, woher sollen dann andere auch wieder Zuversicht schöpfen und so? Also weißt du, wie ich meine? Es braucht ja immer irgendwen anderen, damit wieder Zuversicht entsteht. Und ich verstehe das schon auch so ein bisschen, wie du gesagt hast, dass es auch meine Verantwortung mit dabei ist, dass das auf der Welt bleibt. Dass nicht nur Angst und Schrecken übrig bleibt.
Sozusagen. Ja, wobei ich bin ein bisschen zurückhaltend, ob mein Job ist, dass ich den anderen in den anderen Zuversicht erwecke. Als Psychotherapeut glaube ich das, ja. Ob das eine Aufgabe des Alltagsmenschen ist, weiß ich gerade nicht. Ich glaube aber, dass ich für mich diese Zuversicht finden kann und sie leben kann und dass die dann ansteckend wirken kann auf andere, sodass sie sagen, wenn der das kann, dann ist das scheinbar möglich und jetzt gucke ich mal, wieso es ihm möglich ist und mir nicht möglich ist und vielleicht kann ich mir was abschauen, sodass es mir auch möglich wird. Also ich glaube, dass es eher für das Gelingen des eigenen Lebens ist das von einer Bedeutung und ich tue es quasi nicht aus einem missionarischen Interesse, sondern ich tue es, weil ich glaube, das ist ein, so gelingt mir Leben und dann weiß ich, dass andere sagen, ach, das ist jetzt interessant, da mal hinzuschauen, wie das jemand gemacht hat. Ich habe das oft gehört, wenn Menschen mir erzählt haben, wie beeindruckt sie waren von der Lebensgeschichte Frankls, wie er das geschafft hat, seine KZ-Zeit zu überstehen und trotzdem ein Menschenfreund zu bleiben und so weiter und so fort. Ja, dann sind das, glaube ich, so Ankerpunkte für andere, die Einzelne sehen bei Menschen, die das geschafft haben, so zu leben.
Mhm. Ja, aber letztlich, das gefällt mir jetzt irgendwie auch zu sagen, okay, meine Ressourcen haben auch mit dem größeren Ganzen was zu tun. Jetzt ja. eben nicht so missionarisch, wie du gesagt hast, ich muss mich anstrengen, damit es allen anderen gut geht, so eh nicht. Aber letztlich hat das was mit der Welt zu tun, auch wenn es mir gut geht und ich das und ich da gut stehen kann, auch in der Welt heute mit all ihren Schwierigkeiten und Herausforderungen.
Ja, das hat mit der Tatsache zu tun, dass der Mensch in ein Mitsein hineingestellt ist. Mhm. Ja, und das Mitsein hat im Grunde zwei Pole, dass ich bin einerseits mit mir und ich bin andererseits mit anderen. Und Mitsein gelingt, wenn ich das in einer guten Weise integriere und leben kann. Mhm. Ja, und jetzt ist die Frage, wie ist ein gesellschaftlicher Zeitgeist? Und dann hat man manchmal den Eindruck, da wird mehr gelehrt, setz dich maximal durch, ja, damit du zu was kommst und nicht verloren gehst. Und dann kriegt man so den Eindruck, es ist sehr egoistisch, es ist sehr auf sich alleine bezogen gedacht und dann fällt der Blick für andere aus dem Blick. Aber ich glaube, wir sind gerade in einer riesigen gesellschaftlichen Diskussion, diese Fragen neu miteinander auszuhandeln und zu klären, in welcher Weise der Einzelne nicht in einem Übermaß beansprucht wird, damit es dem anderen auch noch gut geht. Und umgekehrt, dass man nicht nur sich selber sieht, sondern die anderen gut im Blick hält. Ich nehme unsere gesellschaftliche Debatte, die wir gerade auch in den verschiedenen Parteien und so weiter führen, die nehme ich sehr unter diesem Aspekt wahr, dass Menschen gerade große Angst haben, Entscheidendes für sich zu verlieren oder nicht zum Zuge zu kommen und deswegen sehr stark insistieren auf dem, was sie brauchen, damit sie wieder Ruhe finden. Ja? Und dann entstehen große Debatten, was brauchen denn aber die anderen? Also es wird leider ein Gegensatz aus Fragen gemacht, die eigentlich zusammengehören.
Mhm. Wir haben im Vorfeld kurz darüber gesprochen. Ich habe eine kleine Doku gesehen, wo 16-jährige Schüler einen Versuch gestartet haben, mit 3 Wochen aufs Handy zu verzichten. Und jetzt gerade bei dem, was du gesagt hast, ist mir das wieder eingefallen, so im Sinne von, vielleicht verlernen wir auch durch dieses viele uns aufhalten mit Computer, Handy, Social Media, ob wir wollen oder nicht. Also den allermeisten macht das ja irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten. Manche können sich vielleicht sehr gut abgrenzen, die wissen auch schon gut, vielleicht mehr die Älteren, weil wir das früher ohne Handy schon ein bisschen geübt haben. Was sind so unsere Kraftquellen, sagen wir es jetzt mal so. Aber wir verbringen sehr viel Zeit mit diesem Handy und nicht alles da ist schlecht, aber vielleicht verlernen wir ein bisschen den Zugang zu finden zu dem, was Ressourcen sind und wie wir Kraftquellen, weil wir meinen, eine halbe Stunde durch Instagram zu scrollen gibt mir schon Erholung und so, aber das ist ja, das stimmt ja nicht, sondern es steigert oft eher den Stresspegel, also im Körper, das kann man messen. Es ist nicht das, was für uns eigentlich eine Kraftquelle ist. Und vielleicht ist dann auch schwieriger geworden, der ganze Umgang mit dem, worin wir halt jetzt gestellt sind, wenn wir da so ein bisschen fehlgeleitet sind. Kann das sein?
Naja, ich glaube, jede Zeit hat ihre Herausforderungen, ja. Und das, was du ansprichst, ist, was fehlt, ist ein gewisser Selbstbezug. Dadurch, dass wir, ich bin jetzt kein Forscher an dieser Stelle, aber dadurch, dass wir permanent auf das Handy schauen und durch etwas, was wir dort sehen können, fasziniert sind, lernen wir immer weniger hinzuspüren zu uns selber hin. Ja, wir werden quasi unterhalten, maximal unterhalten. Und das in einer unglaublichen Geschwindigkeit und Schnelligkeit. Und dadurch gehen viele Fähigkeiten, die wir brauchen, um das Leben gut zu leben, verloren. Also verweilen können zum Beispiel. Ja, ist eine Notwendigkeit, um sich spüren zu können. Hinspüren können ist auch eine Fähigkeit. In dem Gespürten unterscheiden zu können, was ist für mich jetzt gut oder nicht gut. Ist das mehr eine Stimmung? Ist das mehr eine Aufgabe? Ist das mehr ein Wert? Verstehst du, das sind alles Dinge, das, was uns über das Handy angeboten wird, geraten wir in eine solche Faszination. hinein, dass wir keine eigenen Antworten dazu mehr finden müssen.
Ja, genau. Und deswegen so meinte ich es ein bisschen. Ja, so ein bisschen plakativ, oder? Ich schaue mir zwar 20 Katzenvideos an, aber ich streichle nicht eine Katze. Und dadurch geht das, was es eigentlich ist, verloren, weil ich es nur anschaue und selber nicht erfahre und spüre. Oder ich schaue mir Leute beim Sport an und mache es nicht selber. Und deswegen bin ich erstens nicht fit und zweitens spüre ich nicht, dass ich Kraft habe, weil nur durchs Anschauen kommt das nicht. Und da vermischt sich ein bisschen was, weil ich einerseits vielleicht mir Dinge anschaue, die mich eigentlich interessieren, aber ich tue sie nicht selber. Und dadurch öffne ich nicht das, was mir Zugang zu meinen Ressourcen, Vertrauen, Zuversicht, Liebe, Freude gibt. Und dann dadurch geht was verloren und dann, das spüren wir dann und dann haben wir Angst, jemand könnte uns das wegnehmen. Das, so meine ich, vielleicht ein bisschen grob gesagt, aber ein bisschen könnte das vielleicht so sein. Dass,
genau. Und wenn wir es noch mit diesen Kernideen der Existenzanalyse jetzt vergleichen, da unterscheiden wir ja zwischen einer psychischen Befindlichkeit des Menschen und einer intentionalen Ausgerichtetheit auf Werte hin. Ja, und das, was uns erfüllt, das kommt aus der intentionalen Ausgerichtetheit auf Werte. Wenn wir uns aber immer nur durch diese Bilder in eine gewisse Stimmung hineinbringen lassen, dann potenzieren wir die psychische Befindlichkeitsebene. Also wir finden das süß, es entsteht so eine Stimmung, dass wir sagen, ach, das war doch eben ganz toll, was ich da gesehen habe und so weiter. Aber wir gehen nicht mehr in diese intentionale Ebene hinein, wo wir das dann selbst realisieren oder den wirklichen Wert da drin erfahren, der uns erfüllt. Ja, und deswegen maximieren wir Stimmungen, aber wir gelangen nicht zur Werterfüllung. Und das ist ein großes Problem unserer Zeit, nach meiner Überzeugung.
Ja, ich möchte ganz am Schluss noch einbringen, warum wir uns überhaupt mit dem Thema heute beschäftigen oder auf die Idee gebracht hat uns Janine. Die hat uns ein langes E-Mail geschrieben, vielen Dank dafür. Und die hat sich Gedanken gemacht über das ganz schwere Thema, das uns leider viel zu oft beschäftigt, nämlich was ist, wenn Menschen oder oft jetzt auch junge Menschen so Amokläufe machen. Das war vor kurzem eben bei uns hier in Österreich der Fall, in der Steiermark im Juni, und hat uns sehr beschäftigt und das hat auch sie beschäftigt. Und da hat sie sich die Frage gestellt, kann es sein, dass so etwas wie ein Amoklauf, also eine ganz arge Form von Nicht-Zugang haben zu meinen Ressourcen, wenn das ganz verdeckt ist, also und ich dann infolgedessen überhaupt nicht umgehen kann, zum Beispiel mit Mobbing in der Schule oder mit anderen Ängsten, die vielleicht entstehen für auch gerade junge Menschen so in der heutigen Zeit. Und wenn die gar nicht, und jetzt wären wir ja wieder bei der These von vorher, dass wenn zu viel Handybeschäftigung uns eben genau das nimmt, den Zugang zu Ressourcen, kann das sein, dass ich es dann so lösen muss mit so was ganz Extremen wie Amoklauf, also töten und so weiter. Kann das sein? Siehst du da einen Zusammenhang? Das war so Ihre Frage auch.
Ja, auch da muss ich jetzt vorsichtig sein. Ich bin nun kein Experte auf diesem Gebiet, aber ich würde meine Antwort aus einer psychotherapeutischen Erfahrung und auch als jemand, der sich mit Psychotherapie und den ganzen Hintergründen seelischen Leidens sehr beschäftigt hat, folgend beantworten wollen. Ich glaube, das sind in der Regel sehr, sehr, so wie ich das kenne, meistens schwere Geschichten, aus denen diese Menschen selber kommen. Sie haben sehr viele Verletzungen erlebt und dadurch hat sich oft durch Gewalterfahrungen, die sie selbst auch erlebt haben, ich kenne jetzt diesen Fall jetzt im Einzelnen nicht von der Geschichte her, ich habe davon gehört, dass dieses geschehen ist, aber dass im Grunde der Hintergrund, aus dem Menschen kommt, ein so gravierender ist, dass das beobachtet man ja gerade bei Menschen mit einem Gewalthintergrund, dass sie selber später dann auch stark zu Gewalttaten neigen. Ja, und eigentlich könnte man ja jetzt meinen, weil sie selbst Gewalt erlebt haben, tun sie das nicht. Aber in Identifikation mit den Tätern, gegenüber denen sie selbst mal Opfer waren, ja, verleiht das dann ein gewisses Gefühl von Macht, so erklärt man das psychodynamisch, dass Menschen dann selber in solche Ideen, Fantasien bis hin zur Umsetzung in eine Tat hinein kommen und geraten. Also ich würde es aus der Verarbeitung bestimmter lebensgeschichtlicher Erfahrungen, die keine gute Verarbeitung zur Folge hatte, erklären. Und im Grunde ist deshalb die Herausforderung, wie gelingt es, schwere Lebensgeschichten einer Bewältigung zuzuführen, sodass man sie nicht mit diesen Mitteln löst. Und das ist tatsächlich, vielleicht kann man das sagen, in unserer Gesellschaft heute vom Zeitgeist etwas anders geworden, dass man die Dinge mehr rauslässt, wo es früher eine höhere Hemmschwelle gab, etwas zu tun, zu sagen. Ja? Und dass das heute stark agiert wird. Also wir leben, glaube ich, in einer Zeit, die eine unglaubliche Reife zur Voraussetzung hat, dass man in dieser Zeit gut leben kann und gut mit ihr zurechtkommt. Das hat was mit dem hohen Leistungsdruck zu tun, mit Erwartungshaltungen, mit Geschwindigkeit und so weiter. Das sind so Merkmale unserer Zeit heute und eine unglaublich hohe Volatilität, in der wir stehen. Also eine Welt, die unüberschaubar geworden ist, in der wir zurechtkommen müssen und in der gewisse Machthaber sich jetzt autokratisch meinen, durchsetzen zu können und zu dürfen, um ihre eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen. So, und wie geht man damit um? Wie kommt man damit zurecht? Wie resigniert man angesichts dessen nicht? Ja, das ist, glaube ich, eine unglaubliche Herausforderung für den Menschen heute, da nicht selber, sagen wir mal, sich verführen zu lassen, einfache und zum Teil schlimme Lösungswege zu gehen, die eine Spannung versuchen aufzulösen. Ja, und deswegen braucht eigentlich unsere Zeit und insbesondere die Demokratie reife Menschen, damit wir in den Dialog gehen miteinander und es in einer wechselseitigen Auseinandersetzung versuchen zu lösen. Das scheint viele Menschen auch zu überfordern. So nehme ich das wahr.
Also reife Menschen braucht es und die müssen wissen, was ihre Kraftquellen sind. Und damit wir das noch gut abrunden können, Christoph, sag uns jetzt vielleicht noch ein, zwei schnelle Tipps für Menschen, die sagen, ich weiß überhaupt nicht, was meine Kraftquellen sind und wie ich zu sowas wie Ressourcen kommen kann. Ich sage nochmal, Vertrauen, Zuversicht, Liebe, Freude sind die Ressourcen, die wir anzapfen wollen. Und dazu müssen wir auch unsere Kraftquellen kennen. Was kannst du raten, wenn jetzt jemand hört und sagt, ja, haben Sie recht, aber ich weiß eigentlich gar nicht.
Na, spontan würde mir einfallen, ob es nicht auch mal gut wäre, sich zu erinnern an Menschen, die mir gut getan haben, die mich gesehen haben, wo eine Situation, die ich erlebt habe, gut ausgegangen ist. Und ob ich mich daran festmache oder ob ich mich am Zweifel und an der Hoffnungslosigkeit festmache. Im Grunde heißt es, sich zu besinnen auf den guten Möglichkeitsraum. Ja, und zu schauen, was enthält diese Situation, das wäre vielleicht eine zweite Idee, was enthält diese Situation, auch wenn sie nicht ganz einfach ist, immer noch für eine gute Möglichkeit? Und ich bin zutiefst überzeugt, dass in allem immer auch ein Möglichkeitshorizont enthalten ist, der mir etwas Gutes ermöglicht und stiftet. Und darauf zu schauen, wir sollten, glaube ich, in unserer inneren Haltung auf das schauen, was möglich ist und was gelingen kann, und müssen ein bisschen aufpassen, ob unsere Gefühle, die wir dann haben, also Hoffnungslosigkeit, Pessimismus, Zweifel, ob die gerade förderlich sind. Und deswegen braucht es drittens auch eine gewisse Fähigkeit, mit Dingen, die mich eher runterziehen und in die Verzweiflung treiben, umzugehen, indem wir auch Stopp sagen. Und die Chance sehen, die das Leben immer in sich trägt und nicht nur mir, sondern anderen auch bietet.
Okay. Ich lege noch was anderes dazu, wo ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass das für viele eine Hilfe ist, nämlich die Frage danach, wo fühlst du dich lebendig? Und das kann man oft wiederfinden, indem man nachdenkt darüber, was man als Kind gerne gemacht hat. Also zum Beispiel schaukeln oder Puzzle machen oder Geschichten lesen oder Eis essen. Also so Dinge, die uns scheinbar so klein und banal vorkommen, die sind aber oft ein Hinweis, finde ich, darauf, was meine Kraftquellen sein könnten.
Toller Gedanke.
Oder? Da finden viele Leute wieder einen Zugang, habe ich so das Gefühl. Ja.
Wo erlebe ich mich lebendig? Sehr schön.
Ja, genau. Gut. Dankeschön, Christoph. Da haben wir sehr ausführlich gesprochen, aber ich denke, es ist ein wichtiges Thema. Und wir danken nochmal Janine für ihre Frage, die uns darauf gebracht hat.
Genau. Und wer noch weitere Fragen hat, die er uns gerne stellen und schreiben möchte, ist herzlich eingeladen, uns seine Gedanken mitzuteilen und vielleicht eine Anregung für ein Thema einer weiteren Folge zu geben. Wir haben schon eine Liste hier mit weiteren Themen, aber wir sind immer interessiert zu hören, was unsere Hörerinnen und Hörer für Assoziationen dazu noch haben und was euch auch interessieren würde. Schreibt uns an post@fragen-des-menschseins.de. post@fragen-des-menschseins.de.
Niemand kann das so gut wie du. Wunderbar. Und wir freuen uns auch, wenn zum Beispiel dieser Podcast eine Art Kraft- und Inspirationsquelle für euch ist, dass ihr das anderen weiterempfehlt. Und ihr auch vielleicht eine Bewertung da lässt. So ein paar Sternchen, glaube ich, kann man da geben. Okay. Gut, Christoph, vielen Dank. Und dann gehen wir gestärkt weiter Richtung November.
Einen Monat jetzt mit Ressource und dann schauen wir, wie es weitergeht, ne?
Ja, genau.
Okay. Gut. Tschüss. Fein, ich freue mich, dich dann wieder zu sprechen. Tschüss, Veronika.
Fragen des Menschseins.